Weg, der in den Tag führt. Ein Roman aus der Welt von Brautschau. Teil 1, Caro Cora. Diese Geschichte spielt im Sommer vor den Ereignissen, von denen der Roman Meister Siebenhards Geheimnis erzählt.
Kapitel 5: Spione, Diebe und Herrscher, Teil 2. Sahar verzog seine schmalen Lippen zu einem säuerlichen, freudlosen Lächeln, das so bitter aussah, als wäre es vergiftet. Das wäre keine gute Idee, denke ich. Es sind erst ein paar Monate vergangen, seit das Edikt des Unterwerfers aufgehoben wurde, den Kopf von jedem Italmarer Mönch, der innerhalb der Stadtmauer von Caro Cora ergriffen wird, auf einem angespitzten Stock auf dieselbe zu pflanzen. Dennoch sind die Mitglieder der Gemeinschaft der Leidenden Gene noch immer keine willkommenen und gern gesehenen Gäste. Es kann durchaus sein, dass sich der von unserem weisen Führer, dem ach so erlauchten und hochedlen Erzmeister Edewerf, teuer erkaufte Begnadigungsbrief noch nicht bei allen Treuwächtern und Priesterinnen der Alabamerin herumgesprochen hat und sie an mir ein verspätetes Exempel statuieren wollen. Ich möchte meinen Kopf gerne auf meinem Hals behalten, denn ich bin an diese innige Verbindung so lange gewöhnt, dass ich sie auf keinen Fall vermissen möchte. Der Regno ignorierte den misslungenen Versuch von Sahar, einen Scherz zu machen, und auch Galvez schnaufte nur einmal laut auf. Den beiden war selbstverständlich aufgefallen, wie der Adept zwar den obersten Rat des Kirchenstaates mit blumigen Worten gepriesen hatte, dessen Namen jedoch allzu verächtlich ausspie. Der in allen Schattierungen, Doppeldeutungen und Klangfarben eines diplomatischen Gesprächs bewanderte Regno vermutete sofort ein gespanntes Verhältnis zwischen dem jungen Mönch und seinem Erzmeister Edewerf. Er fragte sich, bei welcher Gelegenheit die beiden wohl aneinander geraten waren und was der Auslöser ihres Zerwürfnisses war. Aber er äußerte sich nicht dazu. Sahar stieg allerdings in seiner Achtung, denn dieser Edewerf, der davon träumte, das alte Kirchenreich wieder zu errichten, das sich einst vom Wendland und der Provinz bis zu den Städten des Ostens und im Norden bis nach Engelland und den großen Ozean erstreckt hatte, war ihm zuwider. Seit geraumer Zeit ließ der oberste Ratsherr an der Grenze zur La Marque mit den Säbeln rasseln und provozierte mit seiner Mönchsarmee das eine oder andere Scharmützel mit Rauls Garnisonen. Dabei verletzte er bewusst den Vertrag von Wegezweig, den er bei seinen Predigten als ein der Balduskirche aufgezwungenes Schanddiktat bezeichnete. Ein neuerlicher Krieg mit Italmar fehlte dem Regno gerade noch, er konnte ja kaum den Frieden im Süden halten. Aber offenbar war nicht jeder der Mönche mit der Politik des Erzmeisters einverstanden und Edewerf hatte durchaus eine Opposition im eigenen Land. Der Zorn der Bürger von Caro Cora auf den Kirchenstaat ist verständlich, wenn man bedenkt, dass es ein Mönchlein aus Italmar war, das vor kaum einem Monat den letzten Mordanschlag auf den Unterwerfer versucht hat, bemerkte Raoul leichthin und erreichte, dass Sahar beleidigt zusammenfuhr und stolz sein spitzes Kinn nach vorne reckte. Das ist nichts weiter als eine bösartige Lüge. Der Botschafter Adelf von Süderball war unschuldig und seine überstürzte Verhaftung das Justizverbrechen eines schmutzigen Lynchmobs. Jadwena das. Hier wurde ein zufällig in der Nähe des Anschlags aufgegriffenes und harmloses Mitglied der Gemeinschaft zum willkommenen Sündenbock für die wahren Hintermänner des Attentats.
Die da wären?
Er beobachtete, wie sein Hauptmann vorsorglich in Sahars Rücken näher trat. Der Adept spürte das sofort, er drehte den Kopf zur Seite und griff im Reflex nach der leeren Schwerthülle, die er am Gürtel trug.
Ein gefährlicher junger Mann, der allzu schnell zornig wird, dachte Raoul. Ich möchte ihn nicht zum Feind haben, aber vielleicht kann ich ihn für meine Zwecke benutzen.
Sahas Hand glitt herab auf seinen Oberschenkel und er nickte. Manche Dinge sollten im Palast des Namenlosen nicht ausgesprochen werden. Wir haben selbst die Blumentöpfe und die Gemäldeohren, sagte er. Nur so viel. Seine Feinde sind dem Unterwerfer wohl näher, als er Olivenkerne spucken kann. Dabei legte er den Kopf schief und zwinkerte dem Regner zu. Raoul stemmte die Arme in die Seiten und lachte laut.
»Von Karakorus Thron und seinen Treuwächtern kann ich jedenfalls keine Hilfe erwarten,« fuhr Sahar scheinbar unbeeindruckt fort. »Und deshalb ist es ein für meinen Meister und mich außerordentlich günstiger Zufall, der dich und deine Entourage gerade in dieser Zeit zu Verhandlungen in die Wüste geführt hat, edler Regno. In dieser Stadt hält sich ein Ketzer und Verräter auf, der der Inquisition schon mehrmals entkommen ist und sich hier vor ihrem Zugriff in Sicherheit wähnt. Meister Jacques und ich sind ihm schon seit geraumer Zeit auf der Spur. Aber er konnte uns immer wieder täuschen und untertauchen. Deine Hilfe bei seiner Ergreifung ist der Gefallen, den du meinem Meister schuldig bist.
Die Möglichkeiten meiner Männer in Karakora sind begrenzt, mischte sich Galvez ins Gespräch. Wir werden von den Spionen des Wesirs sogar auf die Abtritte begleitet.
Beleidige nicht meine Intelligenz, Hauptmann. Ich weiß sehr wohl, wer du bist und welche Mittel dir zur Verfügung stehen. Schwalbe von Avril, sagte der Mönch abschätzig und sah den Mann nicht einmal an, der sich drohend hinter ihm aufrichtete.
Aber Galvez hatte sich wie immer vollkommen unter Kontrolle. Als Sahar den Spitznamen erwähnte, unter dem der Hauptmann bei den Geheimdiensten der überlebenden Lande bekannt und berüchtigt war, bewegte sich kein Gesichtsmuskel in seinem vollkommen ausdruckslosen Gesicht. Er hob nicht einmal eine Augenbraue, wie es sonst seine Art war. Nur sein durch die Narbe in seiner Wange gezogenes Lächeln verstärkte sich etwas. Außer den Eingeweihten wusste kaum jemand, dass Idrichson Galvez nicht nur der Oberkommandierende der Lamargischen Armee, sondern auch der Leiter ihrer Spionageorganisation war, der Nid Dironel Schwalbennest hieß. Einige seltsame und tödliche Unfälle hatten dafür gesorgt, dass es auch ein wohlgehütetes Geheimnis blieb. Galvez fasste nachdenklich nach hinten an seinen Gürtel und packte dort den Griff seines Jagdmessers, das Teil seiner nach uralten Vorlagen geschneiderten Gala-Uniform war und dessen Tragen ihm die Palastwachen nicht hatten verbieten können. Ob sich Sahar überhaupt bewusst war, in welcher Gefahr er sich eben begeben hatte, als er so leichtsinnig diesen in der ganzen Lamarque und der Provinz gefürchteten Spitznamen ausgesprochen hatte? Galvez bezweifelte es, aber es war ihm egal. Seine Tarnung als Hauptmann musste um jeden Preis bewahrt werden. Er umklammerte sein Messer so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten und zog es langsam aus dem Futteral. Dabei trat er noch näher an Sahar heran, der ihn in diesem Moment kaum beachtete. Für einen unscheinbaren Adepten eines harmlosen Heilers weißt du aber erstaunlich gut Bescheid, Sahar, sagte Raoul belustigt und machte gleichzeitig eine unauffällige Handbewegung in die Richtung seines Hauptmanns. Sie allein hinderte den um seine Tarnung besorgten Galvez daran, sein Messer augenblicklich in das Herz des drahtigen Mönchs zu treiben. Obwohl er mit dieser Entscheidung seines Fürsten nicht einverstanden war, holte die Schwalbe von Avril ergeben ihre Hand hinter dem Rücken hervor und zeigte sie dem Fürsten. Sie war leer. Sahar, der nicht wusste, dass ihn nur eine Geste des Regno vor einem schmerzhaften Tod bewahrt hatte, nickte wissend.
Hoher Regno, deine Ohren reichen vielleicht nicht bis zu den Elendsvierteln deiner Hauptstadt, aber es wird so einiges in den Gaststuben und auf den Märkten geflüstert und in den dunklen Gassen geraunt. Ein wachsames und offenes Ohr und ein spendierter Krug Wein genügen meist.
Worte des Baruch. Der Mund davon überläuft, von dem das Herz voll ist, führte Sahar wortgewandt aus. Gepriesen sei sein gequälter Leib.
Oder du hast einfach vor seinem überraschenden Ableben mit dem ach so unschuldigen Adel von Süderball gesprochen, der in Karakora für den Neunerrat spionierte und mit einer Pistole in der Hand in den Thronsaal marschierte, bemerkte Galvez mit seinem irritierenden Lächeln. Sahar drehte sich halb zu ihm und neigte den Kopf, akzeptierte auf diese Weise den Hauptmann als ebenbürtigen Gegner im Spiel der Worte.
Die Waffe muss man ihm untergeschoben haben. Du irrst dich, wenn du glaubst, ich hätte ihn gekannt. Ich wäre ihm gerne begegnet, Herr Galvez, denn Adelf war ein großer Gelehrter und ein frommer Diener Baruchs. Ich kam erst vor wenigen Tagen staubig und von der langen, mühseligen Reise erschöpft im glänzenden Juwel der Wüste an und habe nie ein Wort mit meinem armen, glücklosen Bruder gewechselt. Allerdings muss ich gestehen, dass ich in seinem verwaisten Haus in Korus, das nur noch ein alter Laienbruder hütet, Unterkunft fand und vollkommen zufällig, Sahars Mundwinkel zuckten, hinter einer lockeren Fliese in der Wand seines Arbeitszimmers seine Berichte entdeckte, die er nicht mehr nach Italmar übermitteln konnte. Das war eine durchaus aufschlussreiche Lektüre, von der ich dir als Zeichen meines guten Willens bei Gelegenheit gerne eine Abschrift geben möchte. Allerdings ist es mir durch die Gefangennahme von Adelf nahezu unmöglich, meinen eigentlichen Auftrag zu erfüllen, denn im Gegensatz zu mir kannte dieser den gesuchten Ketzer recht gut. Wenn ich ihm nicht zufällig über den Weg laufe, werde ich ihn hier in 100 Jahren nicht finden, zumal er sich wahrscheinlich verkleidet hat. Doch solch ein Zufall steht zu bezweifeln angesichts der schieren Größe von Karakora und der schlichten Tatsache, dass ich mich als Bürger eines nicht befreundeten Landes an vielen Orten und in manchen Vierteln nicht blicken lassen darf, ohne um mein Leben fürchten zu müssen. Nein, deine Möglichkeiten sind einfach die besseren, Herr Galvez. Nicht umsonst nennt man dich die Schwalbe. Von oben siehst du mit scharfen Augen jede Bewegung und du bist dir nicht zu schade, blitzschnell herabzustoßen und wie ein Geist der Rache im Vorbeifluge zu töten. Du hast deine Männer überall in der Stadt und pflegst, wie ich aus den Aufzeichnungen von Adelf erfuhr, auch recht gute Kontakte zur Diebesgilde. Suche bitte du diesen Ketzer für mich. Aber ich brauche ihn unbedingt lebend, denn er hat Kircheneigentum gestohlen, das ich wieder beschaffen will. Sahar wandte sich wieder dem Regno zu und wischte sich dabei den Schweiß, der ihm nun in breiten Bächen über das Gesicht rann, von der feucht glänzenden Stirn. Obwohl ich diese meinem Meister Jacques geschuldete Gefälligkeit von dir einfordere, gerechter Fürst über die mächtige Lamarck, bin ich nicht mit leeren Händen gekommen wie ein irgendein Bittsteller. Dieser Gefallen wird nicht einfach zu erfüllen sein und ich möchte dir deshalb im Gegenzug gerne einen schenken, ohne eine weitere Gegenleistung zu erwarten. Ich bin nämlich auch gekommen, um dich zu warnen, Herr. Sahar machte eine dramatische Pause. Raoul nickte auffordernd, neugierig, welche Enthüllung nun folgen würde. Bei dem Fest des Wesirs am heutigen Abend, fuhr der Mönch dann leise und sich verstohlend umsehend fort, ist ein Mordanschlag auf dich geplant. Bär und Schwalbe tauschten einen schnellen Blick. Galvez schüttelte langsam den Kopf. Das ist undenkbar. Ömer wird das keinesfalls wagen, murmelte Raoul. Mein Tod hat im Augenblick keinen Nutzen für ihn, im Gegenteil. Er will selbst die marode Bischra-Dynastie beerben und seine eigene errichten. Dazu braucht er uns als mächtige Verbündete, zumindest bis er seine eigene Herrschaft gesichert hat. Er behauptet zwar im Namen des Unterwerfers zu verhandeln, aber tatsächlich tut er es bereits in seinem eigenen und dem seiner Tochter Eora, die, wie es heißt, endlich schwanger sei. Ich vermute, Ömer plant, dass diese Leibesfrucht der erste Namenlose einer neuen Dynastie werden soll, die er selbst gründen möchte. Wäre ich an der Stelle des Unterwerfers, würde ich mir wegen heute Abend einige Sorgen und Vorkehrungen zu meiner Sicherheit machen, die über einen Vorkoster und eine bestochene Leibwache hinausgehen. Auch wenn man es dem lächerlichen und durchtriebenen Männchen mit dem gewaltigen Turban nicht ansieht, ist Ömer aus der Familie der Sud und direkter Nachfolger von Turini Sud, des Eroberers und Gründers von Nea Roma. Mit ihm hat der Namenlose den verräterischen Inez selbst zum Wesir gemacht. Aber manchmal garantieren die Feinde meine Sicherheit. Raoul kratzte sich am Kopf und dachte nach. Wer also sonst könnte nach meinem Leben trachten? Der Rat von Itamar vielleicht? Oder gar der Zares, der seine Macht schon lange über das Newtongebirge hinaus nach Süden ausdehnen will? Aber die haben hier in der Wüste alle keine Macht und keinen Einfluss. Der Namenlose selbst? Unwahrscheinlich. Wen gibt es noch? Ich weiß es nicht, räumte Sahar ein, aber ich sitze seit Tagen an den Lagerfeuern der Karawansereien von Korus, in den schattigen Winkeln der Basare und in den Hauseingängen der Gassen. Warte und hoffe darauf, dass zufällig mein Gesuchter vorbeikommt. Ich lausche, höre dabei so manches, Gerüchte, halbe Sätze, Unruhe. Es sind Männer mit Macht, die diese Tat planen, und sie bewegen sich im Untergrund der Stadt wie ein Salmling in den schäumenden Bächen des rauen Gebirges. Sie scheinen wohl über nahezu unbegrenzte Geldmittel zu verfügen, aber ich kenne sie nicht. Dies ist nicht meine Stadt, hier bin ich nicht zu Hause. Ein Name wurde jedoch immer wieder angstvoll geflüstert. Druschba es-Sakr, die kalte Hand. Wie ich erfuhr, ist er der oberste Meister der Assassinengilde der Wüstenstadt. Von einem Anschlag auf dein Leben haben mir meine Augen und Ohren nichts berichtet, Regno, gab Galvez zögernd zu und vermied den Augenkontakt mit seinem Fürsten. Und die kalte Hand ist nur eine Schreckgestalt, mit der man kleine Kinder erschreckt, damit sie brav ihre Suppen auslöffeln. Es gibt heutzutage keine Assassinengilde mehr. Karakora lebt nicht mehr in den dunklen Tagen der Schreckensherrschaft des blutdürstigen Interregnums zwischen der Vedes- und der Aden-Dynastie, während der bei Sonnenaufgang unter jeder der 100 Brücken die Leichen der Nacht schwammen. Ich habe aber eine Frage an dich, Sahar. Warum weißt du so viel mehr als meine ach so zahlreichen Spione, die du für deine Suche nach deinem Ketzer benötigst? Du sagst selbst, du seist gerade erst in Karakora angekommen. Und schon bist du von einem Mordplan gegen den Regen unterrichtet? Ich traue dir nicht über den Weg. Vielleicht bist du es selbst, der sich mit diesem unglaubhaften Gerücht über die Assassinen und sein Vertrauen erschleichen und in die Nähe meines Fürsten gelangen will, weil du ausführen möchtest, was du irgendwelchen Dunkelmännern unterstellst. Glaube mir, Herr Galvez, erwiderte Sahar aufbrausend, wenn ich den Tod deines Fürsten wollte, lege er bereits in seinem Blut zu meinen Füßen und du neben ihm. Ich habe davon zuerst in den Unterlagen von Adelf gelesen und mir dann selbst ein Bild gemacht. Zum Beweis hob er seinen in der Hitze so unpassenden schwarzen Mantel an,
der ihn wie ein lebendig gewordener Schatten umfloss, und zeigte an dessen Innenseite eingenäht eine schmale, auch für ein aufmerksames Auge vollkommen unsichtbare Tasche, aus der er eine glänzende, etwa ein Fuß lange und rasiermesserscharfe Klinge zog. Die Palastwächter sind schlampig. Das ist bester Stahl aus den Minen der Nachtalben von Berghoch. Dieser Dolch dringt durch jede Rüstung wie ein glühendes Messer durch ein Stück Butter. Ich habe in meiner Jugend auf die bitterste Weise lernen müssen, dass es besser ist, niemals ohne meinen Dolch unter den Menschen zu gehen. »Genug«, rief der Regner erschrocken. Er wollte diesen kriegerischen Mönch endlich loswerden, um sich in Ruhe mit seinem Geheimdienstchef zu beraten und Maßnahmen für den Abend zu treffen. »Ich bin überzeugt, du wirst mich nicht ermorden. Das habe ich verstanden, denn du benötigst meine Hilfe. Ich danke dir für deine Warnung. Wir werden uns darauf vorbereiten, auch wenn ich eher der Einschätzung meines Hauptmanns glauben will.«
»Darf ich dir dann einen Vorschlag machen, edler Regno?« fragte Saha und ließ seine, wie durch einen Zaubertrick aufgetauchte Klinge, wieder im Mantelsaum verschwinden.
»Nimm mich heute Abend mit zu dem Fest. Deine Männer mögen sicherlich achtsam sein, aber ein Augenpaar mehr, das sich um deine Gesundheit sorgt, kann nicht schaden.«
Galvez wollte empört einen Einwand machen, aber Raoul hob die Hand.
»Da magst du recht haben, Sahar aus Italmar, Adept meines alten Freundes Jacques. Aber du bist nicht eingeladen und ich sehe keine Möglichkeit, dich unter die Gäste zu schmuggeln.«
»Da hätte ich einen Vorschlag zu machen, der dir sicherlich gefallen wird«, Sahar schmunzelte. »Ich habe erfahren, der Wesir habe einen der hiesigen Märchenerzähler eingeladen, damit er während des Mahls seine besten Geschichten erzählt. Es soll der alte Alis sein und er sei der Beste, den es in Karakora gibt. Er wird das Juwel der Wüste und seinen Herrscher preisen und dich und deine Entourage wie unwissende und kulturlose Barbaren dastehen lassen. Wäre es da nicht eine gelungene Überraschung, wenn du ebenfalls mit einem Geschichtenerzähler zum Fest kämst, einem, der die Gäste mit Sagen von den Heldentaten des stolzen Regnus und der Heroen der mächtigen Lamarque unterhält?
Und dieser Geschichtenerzähler, ich vermute, der bist du.«
Sahar stellte einen Fuß nach vorn und machte eine ausladende Theaterverbeugung. »Jeder von uns Mönchen hat eine Gabe, das ist dir bekannt. Die meine ist es, Märchen zu erzählen, die die Menschen verzaubern. Und glaube mir, dieser Alis, der Mann des Wesirs, mag der beste Erzähler in Karakora sein, aber hinter den großen Wahl, in den überlebenden Landen, dort gibt es einen, der ist noch tausendmal besser als er.«
Raoul fuhr sich nachdenklich über das Kinn und hielt erneut stumme Zwiesprache mit Galvez. Dann zuckte er mit den Schultern.
»Also gut, warum nicht? Du bist redegewandt, Mönchlein. Das hast du in diesem Gespräch zur Genüge bewiesen. Und einer mehr, der mein Leben beschützen will, kann nicht schaden. Mir gefällt zudem der Gedanke, Ömer ein wenig zu ärgern und seine Auffassung von der Überlegenheit der karokorischen Literatur ins Wanken zu bringen. Aber du wirst dich umkleiden müssen. In dieser Aufmachung kannst du heute Abend nicht auf dem Fest erscheinen. Galvez wird sich darum kümmern.« Damit war die Sache für den Regno, der ein Freund schneller Entschlüsse war, erledigt. Aber ihn beschäftigte noch etwas anderes.
»Dann wäre wohl nur noch eines zu klären. Nun sage uns endlich, wen wir für dich suchen sollen, und wir werden alles unternehmen, was uns als Fremde in einer fremden Stadt möglich ist, um ihn ausfindig zu machen. Also, wie heißt der Verbrecher, den wir für dich suchen sollen?«
»Du kennst ihn, edler Regno«, sagte Sahar erleichtert. »Es ist niemand anderer als Meister Siebenhart, der ein Verräter an der Kirche des Gepeinigten wurde. Einst war er der Gehilfe meines Meisters und der Erzabbess hat ihm bedingungslos vertraut. Doch Siebenhart hat ihn betrogen und bestohlen und auf Italmar einen Meister ermordet.«
Ende des zweiten Teils des fünften Kapitels Spione, Diebe und Herrscher. Fortsetzung folgt.
Sprecher Nikolaus Klammer, die Musik ist von Heinz Christian.
Der Roman Karakora und seine beiden Fortsetzungen sind überall im Online-Buchhandel und beim Buchhändler Ihres Vertrauens als E-Book oder als Taschenbuchaufgabe zu finden. Über Kommentare zu meinem Podcast und Kritik zu meiner Literatur würde ich mich wahnsinnig freuen.